Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
In. So. Kommt rein und setzt euch. Ich beginne mit dem Prolog zum Roman Die Kolonie Tongalen. Das ist der erste Teil einer Trilogie, der Sphärentrilogie. Und davon werden derzeit Hörspiele produziert, die irgendwann veröffentlicht werden. Das erste Hörspiel wird wahrscheinlich nächsten Monat veröffentlicht. Und ich werde jetzt aus dem ersten Buch den Prolog lesen. Aber erst, wenn der andere aufgehört hat zu reden. Okay. Die schwülwarme Luft im Raum ließ jeden Atemzug zu einer schweißtreibenden Qual werden. Zahlreiche Fliegen hingen lustlos an den Wänden und an den offenstehenden Fensterscheiben. Der Deckenventilator tat seine Pflicht, ohne dabei größere Wirkung zu erzielen. Michael O'Donovan legte seinen Füllfederhalter beiseite, wischte sich den Schweiß von der Stirn und erhob sich mühsam. Sein Sessel knarrte erleichtert, als ob er sich über die Befreiung von einer schweren Last freuen würde. Während Michael sich an die Schreibtischkante stützte, drehte er sich um und sah aus dem Fenster. Das Sonnenlicht, das an die brüchige Fassade der gegenüberliegenden Häuser prallte, blendete ihn. Er kniff die Augen zusammen und nahm seine Lesebrille ab. Die Aussicht erinnerte ihn an seine Jugendzeit im fernen Heimatland. In den letzten Jahrzehnten hatte sich hier nichts verändert. Die Technik war irgendwo draußen in der Wüste von Nevada stehen geblieben. Es machte den Anschein, als wäre das Gebiet von Zivilisation und Fortschritt völlig vergessen worden. Doch das kümmerte die spärlichen Einwohner herzlich wenig. Über der staubigen Straße vollführte die heiße Luft einen flimmernden Tanz. Der vom letzten Sturmwind umhergewehte Unrat sammelte sich im Rinnstein. Michael griff nach seinem an der Fensterbank angelehnten Stock. In vorauseilenden Gedanken traf er sich gleich nebenan in der Bar, wo er sich jeden Abend mit seinen Freunden noch einen Whisky genehmigte. Eilig hatte er es nie, sich dort einzufinden. Er genoss die Zeit davor, in der er sich in bescheidener Weise darauf freuen konnte. In Downhill war Eile ein Fremdwort. Dafür war der winzige Ort mitten in der Einöde viel zu abgeschieden und zu unbedeutend. Farmer und alteingesessene Menschen mit Traditionen, die in weitem Umkreis um das Städtchen lebten, ließen sich höchst selten hier blicken. Für die wenigen, meist älteren Einwohner war jeder Tag wie der andere. Michael drehte sich um. Er hatte sich vorgenommen, vor dem Verlassen des Büros noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Schon den ganzen Tag hatte er versucht, daran zu denken, um es am Ende nicht zu vergessen. Bedächtig ging er zum Aktenschrank, schloss ihn auf und entnahm ihm eine digitale Datenkarte. Anschließend bewegte er sich zu einem zweiten Sessel neben dem Schreibtisch, auf dem sein Aktenkoffer geduldig wartete. Er legte die Karte mit einer langsamen Bewegung zu den anderen Sachen, als ob er darauf achten müsste, dass nichts verloren ging. Er schloss den Deckel des Koffers, stützte sich und hob ihn auf. Bevor er sich zur Tür drehte, blieb er einen Moment stehen und bedachte die Schreibtischoberfläche mit einem prüfenden Blick. Alles lag an seinem Platz. Ordnung war sein oberstes Gebot. Er hätte blind nach jedem Gegenstand greifen können, alles würde er auf Anhieb finden. Ähnlich eines Rituals hatte jedes Ding seit Jahren seinen angestammten Platz. Michael O'Donovan wandte sich um und schlurfte dem Ausgang entgegen. Er war in seinen alten Tagen nicht mehr der Schnellste, konnte es sich jedoch leisten, sich Zeit zu nehmen. Der knarrende Fußboden gab seinen gewohnten Monolog von sich. Als er die Tür erreichte, beschlich ihn ein seltsames Gefühl. Obwohl sein Gehör nicht mehr zum Allerbesten zählte, glaubte er, ein fremdes Geräusch wahrgenommen zu haben. Langsam drehte er den Knauf. Das Klicken des Türschlosses ließ ihn zusammenfahren. Vorsichtig zog er den Griff zu sich heran. In der Folge ging alles sehr schnell. Während ihm die Tür entgegenknallte, zischten zwei Strahlenschüsse durch die Öffnung, die ihn mit voller Wucht in den Raum zurückschleuderten. Er fiel hart zu Boden. Unwillkürlich griff er sich an die Brust, betrachtete anschließend seine Hand. An seinen Fingern klebte Blut, sein Blut. Gleichzeitig spürte er den stechenden Schmerz in der Lunge. Die Erkenntnis war grausam. Aber niemand konnte sie ihm durch eine andere ersetzen. Keinen Whisky mehr mit seinen Freunden. Keine Spaziergänge mehr mit seinem treuen Vierbeiner. Keinen Sonnenuntergang mehr auf seiner gemütlichen Veranda. Aus den Augenwinkeln sah er zwei Männer in sein Büro stürmen, die sich zuerst an seinem Schreibtisch und anschließend am Aktenschrank vergingen.
»Nichts«,
sagte einer der beiden nach einer Weile mit rauer Stimme und stieß einen derben Fluch aus. Michael hörte, wie Gegenstände zu Boden fielen, wie Papier zerknittert und andere Gegenstände umgestoßen wurden.
»Hier, der Aktenkoffer«,
rief der andere aufgeregt.
»Vielleicht ist sie hier drin.«
Der Aktenkoffer wurde auf dem Schreibtisch entleert und respektlos weggeworfen. Krachend fiel er von der Wand zu Boden.
»Da ist sie.«
Plötzlich war alles still. Die Einbrecher schienen ihren Fund zu kontrollieren und zu begutachten. Dann steckten sie ihn in die Tasche und stürmten mit polternden Schritten aus dem Raum. Michael spürte einen weiteren Stich. Das Atmen bereitete ihm große Schwierigkeiten. Er wusste, dass die Begegnung mit dem Tod nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. Er fühlte den Schmerz kaum noch. Seine letzten Gedanken rasten zurück in seine Jugendzeit, in seine Heimat nach Clonakilty an der irischen Südküste, wo sein Vater und er oft mit dem Fischerboot aufs Meer hinausgefahren waren. Obwohl er selbst nie viel für den Anglerberuf übrig gehabt hatte, bescherten ihm die Erinnerungen daran ein Quäntchen Trost auf seinem bitteren Weg. Er spürte ein leichtes Bedauern, dem Handwerk seines Vaters nicht mehr Interesse entgegengebracht zu haben. Damals hatte er die meiste Zeit hinter Büchern verbracht. Seine Faszination von Recht und Gesetz zog ihn nach der Schule nach Dublin, um dort das Jurastudium zu absolvieren. Nach dem Tod seiner Mutter wanderte sein Vater mit ihm nach Amerika aus. Er erwarb dort von seinem Bruder ein Stück Land, um eine neue Existenz zu gründen. Mit der neuen Heimat hatte sich sein Vater jedoch nie richtig anfreunden können. Und so starb er ein paar Jahre später. Michael verkaufte die Farm und übernahm die Anwaltspraxis des Onkels, der sich in der Zwischenzeit zur Ruhe gesetzt hatte. Mit seinen 99 Jahren würde nun hier und jetzt seine Anwaltskarriere, die eigentlich gar nie eine gewesen war, zu Ende gehen. Er würde seiner geliebten Frau folgen, die den Weg in die Ewigkeit schon vor langer Zeit angetreten hatte, ohne ihm Nachkommen geschenkt zu haben. Ein weiterer schmerzhafter Stich ließ ihn zusammenzucken und holte ihn aus seiner Rückblende. Sein Herz schlug nur noch schwach. Ein letztes Mal ließ er den mittlerweile getrübten Blick durch den Raum kreisen. Er konnte keine Einzelheiten mehr erkennen. Dann senkte sich die Dunkelheit über ihn. Dieses tragische Ereignis ist der Schlüssel zu einer Folge von Handlungen, Geschehnissen, die fast ein ganzes Volk vernichtet hätte, wenn nicht andere Leute rechtzeitig eingeschritten hätten. Aber dass hinter dem Ganzen noch viel mehr steckt, das erfährt der Leser im Verlauf dieses Buches.
Wie viel Zeit habe ich noch? Echt? So viel?
Also, es reicht noch. Ich werde jetzt ein bisschen nach vorne blättern, etwa so viel, ins Kapitel 14 von ein bisschen mehr als 100 Kapiteln und werde aus diesem Kapitel den zweiten Teil lesen. Da geht es um einen Flug zu einem Kolonialplaneten, nämlich dieser Kolonialplanet Tonga. Das Land heißt Tongalen. Und mit dabei ist eine der Hauptpersonen, und diese Person heißt Ernest Walton. Es könnte sein, dass irgendjemand dieser Name bekannt vorkommt. Wenn man ihn nämlich umdreht, aus dem Ernest Walton kann man einen Walter Ernsting machen. Und die Jüngeren werden diesen Namen wahrscheinlich nicht kennen. Walter Ernsting hat unter dem Pseudonym Clark Dalton die bekannte Periodenserie gegründet. Ich hatte das Glück, ihn 1979 kennenzulernen, und daraus hat sich eine 26-jährige enge Freundschaft entwickelt. Er war eigentlich für mich wie ein Vater. Ich habe meinen richtigen Vater nie kennengelernt. Und er war auch zugleich mein Mentor. Er hat immer gesagt, schreib doch selber mal etwas und bring deine Ideen nicht immer zu mir. Und so ist es dann gekommen, dass ich angefangen habe zu schreiben. Das war schon in den 80er Jahren, habe aber damals nichts veröffentlicht. Und erst 2008 habe ich dann mit der Sphärentrilogie begonnen. Aber mittlerweile war Walter Ernsting gestorben und ich habe ihn in meine Geschichte eingebaut, alias Ernest Walton. Und in dieser Geschichte ist er bereits 129 Jahre alt und sieht aus wie ein 70-Jähriger. Und das ist auch ein großes Geheimnis in dieser Geschichte. Wie ist sowas möglich? Das erfährt der Leser dann auch in diesem Buch. Okay, also Sie sind jetzt gestartet auf dem Weg zu dieser Kolonie und Ernest Walton wacht mitten in der Nacht auf, unterwegs. Am dritten Tag des Überlichtflugs wachte Ernest mitten in der Nacht auf. Im Hyperraum gab es zwar keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht, doch das Bordgeschehen richtete sich nach wie vor nach irdischer Zeit. Als Ernest die Tür seiner Kabine öffnete, wurde er Zeuge eines Gesprächs zwischen Christopher und Michelle. Sie unterhielten sich über sein Alter und sein wesentlich jüngeres Aussehen. Dabei spekulierten sie über die verschiedensten Möglichkeiten, die zu diesem Phänomen geführt haben könnten. Ernest war es gewohnt, dass sich die Leute darüber den Kopf zerbrachen. Daher erstaunte es ihn nicht, dass sich auch Michelle über diese Tatsache Gedanken machte und mit Christopher darüber diskutierte. Er hatte in seinem Leben deswegen schon einige kuriose Situationen erlebt, die ihn meist sehr amüsierten. Nachdem Ernest vom Toilettenraum in seine Kabine zurückgekehrt und sich wieder hingelegt hatte, kreisten seine Gedanken einmal mehr um die Umstände seines Alters. Er war sich völlig im Klaren, dass er der medizinischen Welt Rätsel aufgab. Das menschliche Durchschnittsalter hatte sich zwar in den letzten Jahrhunderten sukzessive erhöht und sich bei knapp unter 100 Jahren etabliert. Dabei gab es auch immer wieder Leute, die 120 Jahre oder älter wurden. Nur hatte niemand von ihnen die Physiognomie eines knapp 70-Jährigen, geschweige denn die körperliche Konstitution dazu. Das alles war Ernest sehr wohl bewusst. Er kannte auch den Grund dafür. Nur hatte er bisher noch mit niemandem darüber gesprochen. Er hatte auch nicht vor, es in absehbarer Zeit zu tun. Er durfte nicht darüber reden. Es war ihm verboten worden. Was er damals vor knapp 60 Jahren erlebt hatte, war so unglaublich, dass er oft selbst daran zweifelte, es tatsächlich erlebt und nicht nur geträumt zu haben. Er war nach wie vor von diesen Erinnerungen fasziniert. Sie hatten bis heute kein bisschen von ihrer Eindrücklichkeit eingebüßt. Es geschah auf dem Rückflug von einer Autorentagung, die auf dem Kolonialplaneten Molana III stattgefunden hatte. Damals hatte er mit einem Abenteuerroman aus der Vergangenheit der Erde einen großen Erfolg verzeichnen können. Darin hatte er geschickt Fiktives mit Realem kombiniert und Grenzen derart verwischt, dass der Leser nicht mehr genau feststellen konnte, was Fantasie war und was nicht. Erneut versank Ernest in die Erinnerungen der damaligen Geschehnisse. Der Raumgleiter, der damals nur von einer kleinen Crew besetzt war und vom Autopiloten gesteuert wurde, verließ plötzlich ungeplant den Hyperraum. Ernest war der Einzige gewesen, der es bemerkt hatte, da der Rest der Crew schlief. Im großen Panoramafenster erblickte er eine leuchtende Kugel. Mangels Perspektive war es ihm nicht möglich, ihre Größe zu bestimmen. Dies war aber nicht nötig, denn als sie sich näherte und irgendwann das gesamte Panoramafenster ausfüllte, wusste er, sie war riesengroß. Da ihre Hülle transparent war, konnte er sogar ins Innere sehen. Sie schien in Äquatorhöhe in zwei Hälften unterteilt zu sein. In der oberen konnte er dunkelblaue, skurrile Gebilde erkennen, die in hellem Licht erstrahlten, während die untere Hälfte komplett von dunkelblauer Farbe ausgefüllt war. Eine Quelle dieses Lichts konnte er nicht erkennen. Es war, als würde die gesamte obere Hülle selbst leuchten. Kurz darauf begann das Szenario, das sein zukünftiges Leben entscheidend prägen sollte. Vor dem großen Panoramafenster erschienen winzig kleine Lichtpunkte, die zuerst langsam, dann immer schneller auf ihn zuschossen. Die anfängliche Furcht wich schnell einer Faszination, als er merkte, dass die Lichter ihm keinen Schaden zufügten. Zudem verspürte er eine gewisse Vertrautheit, die sich noch verstärkte, als die Lichtpunkte ihn immer mehr einhüllten. Ein Rausch des Glücksgefühls überkam ihn und er ließ sich treiben. Er verlor jegliches Zeitgefühl, jegliche Orientierung. Als er vor lauter Lichtpunkten nichts anderes mehr erkennen konnte, schloss er die Augen, aber die Lichtpunkte blieben weiterhin sichtbar. Er fühlte sich glücklich und frei. Plötzlich verschwanden die Lichtpunkte. Er wurde sich wieder seines Körpers gewahr, hatte den Eindruck, irgendwo zu stehen, spürte Wärme auf seiner Haut. Als er die Augen öffnete, hielt er sofort die Hand schützend davor, um sich vor dem gleißenden Licht zu schützen. Er brauchte einen Moment, um sich daran zu gewöhnen. Seine Füße ruhten auf einer dunkelblauen, matten Fläche. Sie gehörte zu einer unförmigen Plattform, die auf glitzerndem Wasser schwamm. Es gab unzählige solcher Plattformen, die alle mit schmalen, unregelmäßig gebogenen Stegen miteinander verbunden waren. Die Ränder der Plattformen wurden von sanften Wellen überspült. Ernest blickte in die Ferne und erkannte skurrile, unterschiedlich geformte Türme in derselben Farbe wie die Plattformen. Überhaupt gab es außer dem gleißenden Licht, das von oben kam, und dem Wasser keine andere Farbe als dieses matte Dunkelblau. Am Firmament konnte er keine sichtbare Lichtquelle erkennen, keine Sonne oder etwas Ähnliches. Der gesamte Himmel, wenn es denn einer war, bestand aus Licht, welches diese eigenartige Welt mit einer strahlenden Helligkeit überflutete. Außer dem leisen Plätschern des Wassers herrschte absolute Stille. Was war das für ein Ort? Wie war er hierher gekommen? Außer ihm war nichts und niemand hierher geholt worden. Kein Gleiter, keine seiner Mitreisenden und keinerlei Material. Auch nicht, was er am Körper getragen hatte. Aus den Augenwinkeln konnte er plötzlich eine Bewegung ausmachen. Sofort wandte er seinen Blick in diese Richtung und erspähte von weitem die Gestalt, die sich über Plattformen und Stegen auf ihn zubewegte. Er kniff die Augen zusammen, versuchte ein klareres Bild zu erhalten, wartete gespannt und erkannte bald darauf einen nackten Jungen mit schwarzem, mittellangem Haar. Wenig später stand er Ernest gegenüber und sah ihm vertrauensvoll in die Augen. Ernest kannte ihn nicht, konnte sich nicht vorstellen, wer das war. Trotzdem wurde er den Eindruck einer großen Vertrautheit nicht los.
»Hallo, Ernest!«
Die Stimme eines gewöhnlichen Jungen, freundlich, nichts Bedrohliches.
»Wer bist du?«
»Nenn mich Ahen.«
»Wo bin ich hier?«
»An einem zeitlosen Ort.«
Ernest sah den Jungen verwirrt an. Etwas in seinem Inneren sagte ihm, dass er auf weitere Fragen keine Antworten erhalten würde.
»Ich muss dir eine Botschaft übermitteln,«
sprach der Junge weiter.
»Mir? Eine Botschaft? Warum gerade mir?«
»Diese Botschaft musst du in dir tragen, um mit niemandem darüber zu sprechen.«
»Worin besteht der Sinn dieser Botschaft?«
»Wenn die richtige Zeit gekommen ist, wirst du den Sinn erkennen. Dann sollst du darüber reden, sie an andere Menschen weitergeben.«
»Wie weiß ich, wann es soweit ist?«
»Du wirst es merken.«
»Wie lautet die Botschaft?«
»Eine große Gefahr geht von deinem Heimatplaneten aus. Sie bedroht das gesamte Universum.«
»Was für eine Gefahr?«
Der Junge antwortete nicht, sah ihm nur in die Augen.
»Verstehe, du kannst mir nicht auf alles antworten. Aber wie kann ich etwas gegen die Bedrohung tun?«
»Du wirst den Zeitpunkt erkennen, wann du diese Botschaft den Menschen mitteilen musst.«
»Wann wird das sein?«
»Keine Antwort.«
»Vielleicht lebe ich ja nicht lange genug, bis dieser Zeitpunkt eintritt.«
»Du wirst lange genug leben.«
Nicht so viel. Wieder starrte Ernest den Jungen verwirrt an. Plötzlich streckte Ahn seinen Arm aus und zeigte mit dem Finger auf einen der skurrilen Türme.
»Schau!«
Ernests Blick folgte dem Finger. Sofort sah er, was der Junge ihm zeigen wollte. Der Turm veränderte fortwährend seine Form.
»Was ist das? Ein Lebewesen?«
»Es ist dasselbe wie das, worauf du stehst.«
Sofort blickte Ernest nach unten auf die Plattform, dann zum Rand, der nach wie vor von Wellen überspült wurde. Auch diese veränderte ständig seine Form, zwar nur minimal, aber doch deutlich erkennbar.
»Lebt dieses Material etwa?«
»Nein, es ist von Leben erfüllt.«
»Aber das ist doch...«
»Ein Widerspruch, wolltest du sagen?«
Ahn bückte sich, legte seine flache Hand auf die Oberfläche der Plattform und wartete einen Moment. Ernest starrte gebannt hinunter und sah, wie die Hand des Jungen bis etwa zur Hälfte in dem mattblauen Material versank, als würde es schmelzen. Dann hob er die Hand und hielt Ernest die Innenfläche entgegen. Sie war übersät mit einem feinen blauen Pulver, das sich auf der Haut zu bewegen schien.
»Was ist das?«
»Leben. Behalte es gut in Erinnerung.«
Bevor Ernest seinen erneuten Verwirrung Luft verschaffen konnte, begann es um ihn herum zu flimmern. Erneut wurde er von Lichtpunkten eingehüllt, bis er von der Umgebung, den hell leuchtenden Firmament, den skurrilen Türmen, den Plattformen und von Aachen nichts mehr sehen konnte. Im nächsten Augenblick stand er im Gleiter vor dem großen Panoramafenster, als wäre nichts geschehen. Draußen schwebte die leuchtende Kugel, die sich langsam entfernte und wenig später aus seinem Blickfeld entschwand. Der Gleiter tauchte wieder in den Hyperraum ein und setzte den Rückflug ungehindert fort. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Bücher gibt's draußen, wenn ihr wollt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Dankeschön. Von diesem Buch ist ein Hörspiel produziert worden und davon gibt es einen 2-minütigen Trailer, den ich jetzt gern noch abspielen möchte. Lautstärke ist eingestellt, Lautstärke.
So langsam kommen wir der Sache näher, sagte Rick zufrieden. Im Moment läuft ein Skript, das die einzelnen Datenblöcke anhand der Informationen aus den Indizes untereinander richtig zuordnet.
Eine Crew, ihr Raumschiff.
Wie sieht denn diese Personenüberprüfung aus? Kann da nicht trotzdem etwas durchsickern?
Ein Auftrag, das kann ich mir nicht vorstellen. So etwas wäre uns nicht entgangen. Eine Reise ins Ungewisse.
So leicht werden sie es nicht haben. Ich habe da draußen noch ein paar Trümpfe. Zudem habe ich 2 Geiseln.
Wenn Vertrauen gebrochen wird.
Christopher, du kannst ihn loslassen. Ich habe ihn unter Kontrolle. Wenn er einen Mucks macht, kann er sich von seinem Kehlkopf verabschieden.
Und man ein ganzes Volk versucht zu knechten.
Glauben Sie etwa, ich habe Ihnen deswegen das Leben gerettet? Sie werden sich für Ihre Taten vor einem Gericht verantworten müssen.
Das werden wir noch sehen.
Neue Feinde.
Ich glaube, sie wäre gern im Weltraum bestattet worden.
Schmerz, Verlust.
Hattet ihr davon Kenntnis oder eine Ahnung?
Nein, nicht im Geringsten.
Neue Freunde.
Geht mir auch so. Ich kenne Tom schon eine ganze Weile. Ich würde meine Hand für ihn ins Feuer legen.
Experimente.
Sie glauben, ich bin
hypnotisiert
worden?
Etwas in diesem Abend. Aber das kann nicht sein.
Das ist eine merkwürdige Geschichte.
Geheimnisse.
Hätten mich sterben lassen sollen. Jetzt werde ich sie vernichten.
Experimente.
Vielleicht lebe ich nicht lange genug.
Visionen.
Du wirst lange genug leben.
Der erste Teil der Science-Fiction-Sphären-Trilogie von Chris Van Doni. Die Kolonie Tongale.
Jetzt kann man Hause machen. Also diesen Trailer kann man hier auf diesem USB-Stick bei uns am Stand beziehen. Der ist da etwa in dieser Richtung, Spiegelberg Verlag. Und auch dort kann man vorbeikommen. Und wenn jemand Fragen hat, werde ich sie beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich übergebe das Mikrofon meinem Nachfolger. Das ist der Harry. Der Harry. Er liest jetzt.
Das ist das hier? Ja, das ist ich kann unsere IT anrufen, wenn wir möchten. Also unsere Techniker. Aber Daten formatieren, das, dann ist der platt.
Das können Sie.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.